Herzlich willkommen in the Zone Podcast, Folge Nummer 9. Grüß dich, Nico.
Servus, Fabian. Heute, vielleicht hört man es ja schon mit einer kleinen Änderung. Wir haben jetzt gerade rumgetüftelt und arbeiten stark an meiner Mikroqualität. Es ist zwar das gleiche Mikro, aber wer es auf YouTube anschaut, sieht auf jeden Fall, dass ich es wesentlich näher am Mund habe und hoffentlich jetzt auch die Tonqualität besser ist.
Wir scheuen keine Kosten und Mühen und die Qualität, inhaltlich ist sie natürlich kaum noch zu verbessern, würde ich sagen, vom Podcast, aber wir tun natürlich alles, damit auch Ton und Audio und Video besser wird. Ja, also herzlich willkommen zu Folge Nummer 9. Nach zwei Folgen, die, glaube ich, ein bisschen deeper waren, einmal das Thema Grenzen und das letzte Mal war das Thema innere Stimme, ist es jetzt heute ein bisschen fluffiger vielleicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, alles neu macht der Mai. Also, wir sind Anfang Mai und ich glaube, für fast alle fängt jetzt so langsam oder hat vielleicht schon der Wechsel stattgefunden von Vorbereitungsmodus auf Wettkampfmodus, weil ja, egal wo man irgendwie in Deutschland lebt, so langsam starten ja die ersten Rennen. Und von daher sprechen wir heute ein bisschen über die Saison. Also was ändert sich jetzt im Wechsel von Vorbereitung auf Wettkampf und was erwarten wir von der Saison?
Vielleicht können wir so einen kleinen, so ein kleines Feedback oder nochmal so einen kleinen Schwung zurücknehmen bis in die Vorbereitungsphase, dass wir da nochmal drüber quatschen. Was war gut, was waren vielleicht eigentlich Learnings bei dir als Athlet, was waren die Learnings bei mir als Coach auch? Meine sportliche Historie jetzt im Winter war jetzt nicht so berauschend mit 7 Wochen komplette Sportpause. Von dem her würde ich da eher mal aus der passiven Seite, mal aus der Coaches-Seite einmal ein bisschen was berichten. Und wie du sagst, mal einen kurzen Ausblick, wie wir jetzt quasi auch in die Wettkampfphase starten. Jetzt ist am Wochenende für viele europäische Athleten ist 70-3 in die Jesolo, also auch ein Athlet von mir ist vor Ort. Und da wird es jetzt schon langsam ernst. Valencia war vor 2 Wochen. Also es ist definitiv ein brisantes Thema. Und da darfst du jetzt vielleicht ein bisschen durchguiden, weil wir ursprünglich ein anderes Thema gestern ausgemacht haben. Und dann haben wir uns jetzt kurz vor dem Podcast haben wir uns nochmal getroffen und haben gesagt, hey, wie schaut's aus, machen wir es nicht anders. Und deswegen sind wir da extrem spontan, glaube ich. Also nicht glaube ich, weiß ich. Also deswegen bin ich selber überrascht und freue mich auf jeden Fall drauf, was wir wo wir hinkommen.
Ja, also hier in Frankfurt ist ja das Wetter immer noch etwas bumpy. Es wird ja wärmer, kälter. Aber seit Mitte April hat das erste Freibad hier auf. Gleich bei mir um die Ecke. Und Temperaturen schon teilweise deutlich über 20 Grad gewesen und auch demnächst hoffentlich wieder. Insofern ist jetzt wirklich bei mir und auch in meinem Umfeld mit den Athleten, mit denen ich in Kontakt bin, natürlich schon so dieser Moduswechsel, der stattgefunden hat. Und man sagt ja immer so, ja, es ist wieder Zeit für kurz, also kurzes Trikot, kurze Hose. Und ich finde, dass das auch mental was mit dir macht. Also es ist nicht nur, dass du Körper, dass du vom Stoff her weniger am Körper hast, sondern ich finde, es macht auch einfach einen Unterschied mental, wenn du dich anziehst oder umziehst und einfach nur kurz anhast und dann rausgehst, um zu laufen oder auch Rad zu fahren. Und von daher, glaube ich, sind wir gerade an so einem wichtigen neuralgischen Punkt, so der jetzt einfach jeden Jahr letztlich, ich finde irgendwie immer, Wettkampfsaison ist ja so ein bisschen wie eine 5. Jahreszeit. Also, weil jetzt ist plötzlich so, jetzt wird es langsam ernst oder auf jeden Fall wird es für viele jetzt konkret. Da ist demnächst jetzt ein Rennen und das ist ja ein Vorbereitungsrennen oder schon vielleicht demnächst ein Peak-Rennen. Auf jeden Fall, wir sind jetzt in der Saison.
Grenzt du das wirklich dann ab, dass du sagst, so, das war jetzt Vorbereitungsphase und jetzt ist Wettkampfphase? Hast du da wirklich so einen Punkt, wo du sagst, bei dir vielleicht Eschborn Frankfurt, 1. Mai oder vielleicht ein anderes Event oder anderer Stichtag, die Eisheiligen oder was auch immer, dass du sagst, jetzt ist vorbei und jetzt wird's ernst?
Ich finde ja, und ne, das ist die Fanta-Werbung früher hieß immer, Spaß ist, was du draus machst. Also das gestaltet ja jeder für sich. Ich würde gar nicht für mich jetzt sagen, dass es ernst wird, sondern ich finde, jetzt fängt halt die geile Zeit an. Also jetzt fangen die Rennen an, also nicht nur an denen man selber teilnimmt, sondern dank Pro Series ja auch Rennen, die du Oceanside und Texas, die du dir live im Netz angucken kannst. Und ich finde, jetzt ist so, ja, die Saison, also jetzt, wenn die Rennen starten, hat, finde ich, so eine andere Melodie für mich. So, ich gehe irgendwie anders in den Tag rein und ich blicke ja auch schon auf das, was dann jetzt kommt in der Saison. Mache ich ein Rennen? Wo, wann, wie? Gut, für die meisten ist man dann ja schon angemeldet. Einige kann man ja noch ein bisschen spontaner schauen. Und für mich ist das schon ein ganz großes, ein ganz wichtiges Momentum. So, wenn ich das kannst du ja nicht an einem Tag festmachen. Also so im Sinne von, das ist immer der Tag. Aber jetzt, also bei Triathleten heißt es ja immer Sun is out, Gun is out. Also hier in Frankfurt ist es im Moment Sun is out, Rasenmäher out. Ja, also irgendwie überall wird Rasen gemäht. Und für mich macht das ganz viel. Also ich habe das Gefühl so, hey, der Summer is in the making und mich stimmt das irgendwie grundpositiv. Also ich habe immer dann so ein leichtes Kribbeln oder so ein leichtes Flirren und ich finde, dass ich mich auch mehr auf die Trainingseinheiten freue.
Ja, also da gehe ich voll mit, dass ich sage, okay, da ist ein anderer Vibe in der Luft irgendwie. Also ich war gestern laufen Mittag und super sonniges, warmes Wetter, frühsommermäßig. Also war richtig, richtig geil. Also es hat definitiv schon was ausgelöst, was Positives in mir. Gibt einfach in meinen Augen mehr Lebensfreude, mehr Lebensenergie. Also das ist also mit der Grund, warum ich den letzten Winter immer irgendwo im Süden oder in der Sonne war. Und das genieße ich auf jeden Fall. Aber ich persönlich würde es gar nicht so unterschreiben, wie du gesagt hast, weil du gesagt hast, hey, jetzt fängt die geile Saison an. Klar, rede mir relativ leicht, wenn in Südafrika trainieren kann im Winter, das ist mir schon bewusst. Aber am Ende vom Tag trainiere ich halt unglaublich gerne. Ich unterscheide da gar nicht so wirklich, dass ich sage, so, jetzt ist Wettkampfphase, sondern gut, jetzt sind da die Einheiten länger und ja, geil, jetzt kann ich das schön draußen fahren, aber bei uns in Deutschland kann da TT-Sessions machen, kann da kurz fahren und so, das gibt schon Lebensgefühl, aber für mich persönlich ändert sich da, muss ich sagen, relativ wenig kurz vor die Wettkämpfe. Also es ist tatsächlich noch gar nicht so, dass ich dann voll auf Wettkampffieber bin. Das ist immer noch eigentlich das Training und der Weg irgendwie, der mir Spaß macht und auf den ich mich halt auch freue.
Ja. Ja, interessant, ne? Also für mich ist irgendwie das, wenn die Saison losgeht und hier in Frankfurt gibt es ja auch immer die Selfish Swim Nights, immer am Donnerstag schwimmen im Langener Waldsee seit 2010, glaube ich, und ich bin auch seit 2010 irgendwie dabei. Und Donnerstag ist dann immer so ein fester Tag, wo hier im Langener Waldsee mit, keine Ahnung, wie viel das sind, 200, 300, manchmal vielleicht auch 400, auf jeden Fall ziemlich viele. Und das hat für mich immer so einen festen Platz im Kalender, dass ich sage so, wow, dann Donnerstag schwimmst du wieder unter wettkampfähnlichen Bedingungen und ja, da kann man jetzt ja auch Folge, ich weiß gar nicht, 3 oder so referenzieren. Also die Tatsache, dass du dich einer sozialen Gemeinschaft anschließt, also so Schwimmen im Langener Waldsee beispielsweise, hat immer so eine ganz eigene Stimmung. Und für mich ist es dann so oft auch, nach einem anstrengenden Tag jetzt um 19 Uhr an Langener Waldsee rausfahren am Donnerstag, wo du von der Woche vielleicht auch schon ein bisschen erschöpft bist. Aber spätestens, wenn ich dann am See bin und im See stehe und losschwimme und ein paar hundert um mich rumsehe, denke ich so, wow, wie geil. Du schwimmst im Neo, du schwimmst im See, du hast einen abgesteckten Kurs. Ja, also ich merke jetzt gerade, wie das in mir total positiv hochfährt, so dass ich mich da immer sehr, sehr drauf freue. Und auch die Saison an sich, also für mich ist das immer eine Aneinanderreihung von Abenteuern und Erlebnissen. Also, aber wie planst du denn deine, oder was ist denn Saison für dich? Ist das so ein Erreichen oder Anvisieren von Zielen oder ein Abhaken oder ein, beschreib es mal.
Eine Saison ist für mich, wenn ich es mal grob beschreibe, extrem viel Training, also lange Training und am Ende vom Training dann irgendwo mal Wettkampf. Also ich setze mir in der Regel einen Hauptwettkampf, also da will ich auch performen. Das wäre jetzt dieses Jahr, wäre es Challenge St. Pölten gewesen, am 25. Mai, jetzt dann in ein paar Wochen. Und dann eben 73 Weltmeisterschaft in Marbella, diesen November. Und ich habe es mal für mich halt auch mit meiner Trainerin, mit der Susa zusammen, haben wir es gesplittet, dass ich sage, okay, ich mache St. Pölten, dann würde ich mal 1-2 Wochen ein bisschen Piano machen, kurze Offseason, weil für mich persönlich jetzt erfahrungsgemäß funktioniert es einfach nicht, dass ich von November bis November einfach durchballern und durchtrainieren und da Wettkämpfe habe und so weiter. Das ist mir persönlich einfach zu lang, sprich, ich mache da kurze Offseason, nimm da ein bisschen mal die Trainingsstruktur raus, setze mir ein bisschen ab. Also ich bin schon aktiv in so eine Phasen, aber eher mäßig und vor allem auch ohne Trainingsstruktur. Und dann geht's wieder Fokus quasi aufs nächste Ziel. Und so ist im Endeffekt bei mir halt immer strukturiert. Da jetzt ein Pölten leistungstechnisch definitiv jetzt mal raus ist, der sagt, da werde ich performen. Das ist jetzt schon abgehackt für mich, dass ich da jetzt keinen Hauptwettkampf in der Hinsicht habe, sondern es steht einfach ein bisschen unter andere Zeichen dann. Ist das jetzt auch mehr oder weniger Vorbereitungsrennen und genießen und Spaß haben. Und Fokus liegt tendenziell eher auf Mabea. Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich nie an Mabea denk, stand jetzt. Okay. Ich versuche das, letztes Jahr Rot, Hauptwettkampf, ich versuche das so lange wie es geht, einfach beiseite zu schieben. Ich versuche tagtäglich einfach meine Arbeit so gut es geht zu machen. Ich bin dann nicht Mr. 100%, sondern ja, wenn es reinpasst, passt es rein. Und tendenziell werden die Einheiten kürzer. Susa kann da Lied davon singen, wenn es meinen Trainingsplan anschaut. Also der ist immer lückenhaft, tendenziell weniger als zu viel. Und versuche das so stressfrei, wie es geht, aber trotzdem so gut es geht, einfach abzuarbeiten und Spaß dabei zu haben.
Ja, also
das ist für mich ein Training.
Ja. Ich finde das, und darum soll es ja, also wir wollten ja noch einen kleinen Rückblick machen, so was ist bisher passiert, also bei dir, bei mir und vielleicht ja wahrscheinlich auch bei allen anderen. Also was ist sozusagen das Muster oder die Essenz aus den letzten 5, 6, 7 Monaten? Ja, für mich wäre, glaube ich, heute wichtig, dass wir mal schauen, was erwarte ich eigentlich von der Saison? Also wann war das, was jetzt vor mir liegt, rückblickend betrachtet, eine wunderbare Saison? Wann ist das der Fall? Also jetzt war gerade Ende April, Hamburg-Marathon und ich komme ja aus der Nähe von Hamburg und ich habe es dann im NDR auch geschaut. Ralf Scholz und Philipp Flieger haben es sehr cool kommentiert und haben da auch so ein bisschen Einblicke gegeben, ja, bei den Profiathleten und so, was die frühstücken und wie der Tag abläuft und davor und danach und so. Und interessant, wenn man dann auf den Zielbogen guckt, die hatten eine Finish-Kamera. Und dass alle Athleten immer ganz erpicht sind, also insbesondere so die Athleten um 3 Stunden rum, dass sie auf jeden Fall natürlich ihre Uhr abdrücken so und dann aber irgendwie vielleicht doch noch ein cooles Zielfoto haben. Also man hat das immer bei einigen, nicht bei allen, gesehen, so nach dem Motto, ich muss jetzt aber meine Zeit abdrücken, ich muss aber auch irgendwie ein cooles, wenn es das denn dann gibt, ein cooles Finisher-Foto haben. Und da habe ich mich dann schon gefragt, was wohl jeder Einzelne im Vorwege vom Rennen erwartet hat und wie man ein Rennen dann rückblickend betrachtet, ne? Also wann war ein Rennen ein gutes Rennen? Und häufig machen wir das ja an Zeiten fest. Das Rennen war nicht gut, weil, keine Ahnung, ich habe zwischen Kilometer, Richard Ringer wurde dann gefragt am Anfang, der ist irgendwie Siebter geworden mit einer 2:07. Ja, also vor Jahren noch eine unfassbare Zeit, also im deutschen Bereich. Aber das Rennen war am Anfang irgendwie zu schnell und dann wurde es ein bisschen zu bumpy und er war halt für ihn nicht optimal. Und im Hinblick auf die Saison finde ich das schon wichtig, so was ist eigentlich das, was diese Saison mir bringen soll oder kann oder darf, damit ich rückblickend auf die Frage, wie war die Saison, nicht irgendwie auf meine Zeiten gucken muss, sondern dass ich irgendwie ein Gefühl dafür entwickle, ja, die war geil, weißt du, das finde ich irgendwie auch wichtig.
Die Frage, die sich mir jetzt stellt, weil du jetzt oft das Wort Erwartungen gehabt hast, ist es gut, dass wir Erwartungen haben? Und wenn ja, in welcher Art und Weise? Weil ich sage, wenn du Erwartungen hast, dann kannst du enttäuscht werden. Hast keine Erwartungen, kannst nicht enttäuscht werden.
Ja, spannender Punkt. Nur wenn du gar keine Erwartungen hast, dann, also ich finde das ja wichtig, dass man erwartungsfrei irgendwie in ein Rennen geht, weil wir beide, ich meine, du hattest dir die Saisonplanung ja auch anders vorgestellt. Also falsches Drüsenfieber ist jetzt ja nicht unbedingt das, was du dir gewünscht hast. So, und du fährst jetzt nach St. Pölten, für die es nicht wissen, du warst letztes Jahr schnellster Age Grouper, du warst sogar schneller als manche Profis. Das heißt, du kommst ja mit einem völlig anderen Setup jetzt nach St. Pölten. Also du startest trotzdem, aber eine Titelverteidigung wird ja, ich denke mal, unrealistisch sein mit der Vorbereitung, die du jetzt hast. Und hast du eine Erwartung oder hast du ein Ziel oder was ist es? Mit was fährst du nach St. Pölten?
Keine Ahnung. Ich kann es da nicht sagen. Also Erwartungen definitiv keine. Wenn es eine Erwartung wäre, dann würde ich vielleicht sagen, okay, einfach Spaß haben, genießen und irgendwie nur das Bestmögliche rausholen. Insgeheim hoffe ich ja schon, dass es nicht ganz so extrem grottig wird, wie es vielleicht da werden könnte für mich. Aber also die Hoffnung besteht halt, aber am Ende vom Tag, ich erwarte nichts und so bin ich tatsächlich letztes Jahr auch an den Start gegangen. Ich mache mir da relativ wenig Gedanken, was ich von mir erwarte, was ich vom Rennen erwarte, vom Output erwarte, sondern ich unterscheide da zwischen Erwartungen und Ziele. Also ich sage nicht, ich habe keine Erwartungen, nur weil ich keine Erwartungen habe, habe ich auch keine Ziele. Also das ist für mich schon ein Unterschied. Aber ich habe schon meine Ziele in die Einzeldisziplinen, so Teilziele, habe genaue Vorstellungen, was ich leisten könnte, aber ich erwarte das nicht von mir. Weil sobald ich es erwarte, muss ich es ja leisten. Und wenn ich es nicht leiste, dann bin ich unzufrieden. Aber es kann ja trotzdem ganz anders kommen und ich kann trotzdem zufrieden sein. Also Beispiel zum Beispiel St. Pölten letztes Jahr. Schwimmen war relativ okay. Ich bin mit dem Ruben Best aus dem Wasser gekommen. Ein paar vom Nine Sub Nine waren da um uns rum. Und auf dem Rad haben wir uns dann relativ schnell absetzen können, der Ruben und ich. Sind aber dann am ersten Berg wieder eingesammelt worden von einer etwas größeren Gruppe von hinten. Und das war dann der Punkt, wo ich ja in der Gruppe gesessen bin. Ich merkte, ich kann relativ schwer, komme ich weg von der Gruppe. Also habe es auch gar nicht mal probiert im Flachen und war einfach in der Gruppe gesessen. Und dementsprechend habe ich wirklich entspannte Leistungswerte gehabt. Also es war 20-Meter-Regel in St. Pölten. Also nehmen wir mal an, es ist wirklich da in der Gruppe ja relativ fair gefahren worden. Es waren irgendwo zwischen 15 und 20 Meter mit Sicherheit bei allen. Du hast wenig Drafting-Vorteil, also wenig, was du sparst, das definitiv. Aber es war da eine entspannte Nummer an sich. Und jetzt könnte ich hergehen und sagen, okay, am Ende vom Tag gehe ich her und schaue mir die Leistungswerte vom Bikesplit an und sage, ja, es war 20, 30 Watt weniger, als ich eigentlich erwartet hätte. Aber am Ende vom Tag habe ich muss jetzt liegen, den schnellsten Bikesplit habe ich nicht gehabt, aber zweiter oder drittschnellsten. Bin auf jeden Fall mit dem Georg zusammen als 1 und 2 quasi in Wechselzone gekommen von die Age-Gruppe in T2. Also es war ein sehr perfekter Bikesplit an sich. Ich habe mir Körner gespart, ich habe weniger Leistung gebraucht, ich habe mich gut versorgen können und war da dann wieder top vorbereitet für einen Halbmarathon im Endeffekt, der dann auch die schnellste Laufzeit war bei die Age-Gruppe. Von dem her, es war gut so wie es ist, aber wer hätte ich Erwartungen gehabt, dass ich, weiß ich nicht, Zahl XY 280, 290 Watt im Schnitt fahre, dann wäre ich enttäuscht gewesen. Aber an sich, ich habe mein Ziel erreicht, ich bin gut durchgekommen, habe einigermaßen Spaß dabei gehabt und von der Position her hat es auch gut funktioniert. Also deswegen, weiß nicht, wie es du aus verhaltenswissenschaftlicher Sicht siehst, aber für mich sind Ziele und Erwartungen nicht gleichzusetzen. Es ist was anderes. Und ich nehme es nicht weniger ernst, nur weil ich sage, ich habe keine Erwartungen. Und
Auf gar keinen Fall.
es ist tatsächlich schwierig, erwartungsfrei irgendwo hinzugehen. Ich habe es jetzt in Girona gemerkt. Ich war bei einer Yoga-Session oder bei viermal war ich da dort. Und eines war Barré, heißt, also man schreibt es Barré, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Es geht in die Richtung, ich sage es mal ganz banal und jetzt die Leute, die das machen, die köpfen mich wahrscheinlich. Es geht in die Richtung Ballett, Yoga, Pilates, Mix, wie auch immer, so in die Richtung. Also es ist irgendwas mit Ballett, du hast so eine Stange da an der Wand, du machst da sämtliche Übungen. Jo, ich bin reingegangen und hab's jetzt ein bisschen belächelt, Ballett. Am Tag hat mich die Leiterin, die Kursleiterin gefragt, am Anfang habe ich Erwartungen, habe gesagt, nö, ich gehe da ganz erwartungsfrei hin. Und nach dem Kurs habe ich zu ihr gesagt, mir ist bewusst, man, ich hatte Erwartungen. Das war mir aber in dem Moment war es mir nicht bewusst, weil ich nachher gemerkt habe, wow, es war wesentlich anstrengender, als ich es erwartet habe. Also es war unterbewusst, habe ich Erwartungen gehabt, aber mir war es nicht bewusst. Und deswegen ist es schwer, dass man erwartungsfrei hingeht, aber ich versuche das so gut es geht, in die Rennen abzulegen.
Also ich glaube, Erwartungen sind ja irgendwie wahrscheinlich der größte Rucksack, den wir mit uns rumschleppen. Und zwar gar nicht nur im Sport, sondern dass wir ja permanent Erwartungen haben. Erwartungen im Job, Erwartungen in der Beziehung, in der Freundschaft. Und ich war mal auf einem Retreat und da habe ich mit einem gesprochen, der hatte vorher ein einjähriges Schweigeretreat gemacht mit seiner Frau. Ein einjähriges Schweigeretreat, das hat, also die sind ein Jahr lang an einem Ort gewesen, wo sie quasi für sich waren, also in Räumen oder so, und haben den Tag dann auch, also sie sind schon rausgegangen, aber haben ein Jahr lang nicht gesprochen. Also, beziehungsweise du hast immer alle paar Tage oder so hast du dann dein einen Ansprechpartner gehabt, der dich durch dieses Jahr durchgeguidet hat, und mit dem hast du dich so kurz ein bisschen ausgetauscht, aber ansonsten hast du ein Jahr nicht gesprochen. So, und ich hatte das, die Möglichkeit genutzt und bin mit ihm ins Gespräch gekommen, es war ein Amerikaner, und dann meinte ich zu ihm, wie er denn mit Erwartungen umgeht im Leben oder wie er das macht, so, ne, das, wir haben ja oft Erwartungen an unsere Kollegen oder an den Arbeitgeber oder an die Beziehung oder was auch immer. Und dann meinte er zu mir so, hat mich dann so angeguckt und meinte dann so, I don't know what you mean by expectations. Und dann habe ich gesagt, ja, naja, Erwartungen, hast du keine Erwartungen? Und dann meinte er, nee, ich habe Agreements. Also ich habe mit jemandem, mit meinem Gegenüber, auch mit meiner Partnerin oder so, wir haben Vereinbarungen und da versuchen wir uns irgendwie dran zu halten und vielleicht auch dran entlang zu hangeln, so, ne? Und da habe ich nur gemerkt, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe natürlich immer Erwartungen. Und ich kann ja vorher mit mir eine Vereinbarung treffen. Also das wäre ja wahrscheinlich das, was wir jetzt als Ziel bezeichnen. So, mein Ziel ist, und das Ziel muss ja irgendwie auch in line sein mit meiner Vorbereitung. Also du kannst jetzt ja nicht mit dir den Kontrakt schließen, so nach dem Motto, gestalte das Rennen mal auf Sieg. Mit dem pfeifischen Drüsenfieber wird das ja nicht funktionieren. So. Und von daher glaube ich, müssen Zielsetzungen ja irgendwie oder die Agreements, die wir mit uns selber treffen, ja sich einigermaßen an dem orientieren, was die Vorbereitung auch hergegeben hat. Und ich glaube, da wird's dann langsam interessant. Also du hattest mich vorhin gefragt, meine letzten Monate waren irgendwie, ja, ich habe ja immer wieder Achillessehnenprobleme seit ein paar Jahren und die waren jetzt dann seit Januar sind sie irgendwie wieder doller geworden. Das heißt, ich bin, keine Ahnung, 200 Kilometer gelaufen in dieser Saison, also fast nichts. Ja, dann ist es jetzt relativ unwahrscheinlich, dass ich diese Saison, zumal ich 48 bin, irgendwie noch eine Personal Best irgendwie aufstelle. Und da versuche ich das schon auch immer dann ins Verhältnis zu setzen. So mit dem Motto, wo stehe ich im Moment? Und ich habe jetzt relativ viele Radkilometer gemacht. Es sind noch keine 16.000, wie wir ja bei einigen Leuten wissen, die dieses Jahr schon, glaube ich, 16 oder 15 gefahren sind. Aber also ich bin sehr zufrieden mit meinen Umfängen. Und ich finde es dann wichtig, dass ich natürlich die Erwartungen auch hochkommen lasse, aber dann schaue, dass ich sie halt wieder ins Verhältnis setze. Aber da würde ich gerne gleich nochmal zwei Punkte zu sagen, insbesondere weil du St. Pölten ansprichst. Das finde ich, ich habe ja auch St. Pölten zweimal gemacht und finde ich ein spannendes Rennen.
Definitiv. Aber beim Thema Erwartungen, würdest du auch sagen, dass Erwartungen nicht zwangsläufig zielführend sind?
Naja, also ich ertappe mich ja immer wieder dabei, dass ich offenbar eine Erwartung habe. Also du sagst es ja selber und viele, mit denen wir arbeiten, sagen natürlich, nee, ich habe gar keine Erwartung, um dann im Nachgang zu sagen, ja, da hatte ich aber jetzt schon irgendwie, da bin ich jetzt nicht zufrieden. Und warum nicht? Ja, weil ich dann doch mehr erwartet hatte, merke ich gerade. So, klar. Und ja. Jeder von uns kennt das ja, du trainierst ja jetzt nicht eine dreistellige Anzahl von Stunden oder investierst eine dreistellige Anzahl an Stunden in ein Training, um dann irgendwie eine Leistung an Tag X abzuliefern, die vielleicht weit unter dem ist, was die Vorbereitung theoretisch hergegeben hätte. Wo ich wieder bei dem Punkt bin, Leute, Trainingsweltmeister zu sein, hat halt auch einfach viele Vorteile. Also ich finde ja, dass wenn im Training, und manchmal ist das so, wenn im Training plötzlich irgendwie ein Knoten platzt, dann gestalte ich eine Trainingseinheit auch manchmal ganz anders, als ich sie gedacht habe. Dann so, mich hat mal jemand am Feldberg überholt, unten, als ich in Feldberg reingefahren bin im Training mit einem Pinarello Dogma, und der guckte dann so, ich will nicht sagen leicht abfällig auf mein Rad, aber ich fahre ja ein Lightweight Urgestalt und hatte dann auch Hochprofilfelgen drin, und der guckte dann so leicht abfällig auf mein Rad, und ich kann dir gar nicht sagen, was es war. Und ich hatte das so geplant, dass ich einfach locker hochfahre, und dann habe ich gedacht, ach, irgendwie, nö. Und dann bin ich halt die ganze Zeit, ich weiß nicht, das waren wahrscheinlich deutlich an die 300 Watt, die wir da hochgefahren sind. Und ich habe immer gemerkt, dass er so ganz leicht unter seinem Arm, du weißt, was ich meine, durchgeguckt hat. So bin ich noch, also er wollte sich nicht umdrehen, ja. Aber er wollte gucken, ob ich noch dran bin. So, und wir sind dann halt weit über Sandplatten, da ist er dann irgendwann abgebogen. Und das sind so Sachen, wo ich dann nach Hause komme und denke, boah, das war, also, ja, geil. Ja.
Ja, aber das ist ja generell halt einfach Spaß an meinem Training. Und das, was ja prinzipiell da geht, vielleicht hat es eine andere Erwartung jetzt auch mit der Einheit, aber heißt ja noch lange nicht, dass dann auch so umsetzbar ist. Oder in dem Moment hat halt vielleicht dein Ego dir einen Streich spielen und okay, nee, das lass jetzt nicht auf mir sitzen oder wie auch immer. Prinzipiell auf das, was ich vorher auch noch raus wollte, ob uns Erwartungen nicht hin und wieder einfach mal eher vielleicht sogar im Weg stehen. Dass wir uns da vielleicht blockieren lassen, dass wir Erwartungen von uns selber, Erwartungen von außen, also sie können auf außen irgendwo reinkommen, dass uns die eher hindern, weil wir sind keine Maschinen. Wir können nicht erwarten, so sehe es ich mit meinem Körper, ich kann nicht erwarten, dass er immer die und die perfekte Leistung bringt, dass ich immer die perfekte Entwicklung habe. Und ich persönlich sehe das aus Coaches Sicht als sehr, sehr kritisch in unserer Triathlon-Bubble, dass wir Athleten immer Erwartungen an unseren Körper haben, Erwartungen, dass wir uns perfekt weiterentwickeln, dass wir einen linearen Progress im Endeffekt haben oder vielleicht sogar exponentiellen Progress, das ist ja oftmals die Denkweise schon, aber dass da so viele Faktoren von außen halt mitspielen und dann sind die Athleten mal eine Woche krank und dann ist alles im Arsch, dann alles scheiße, alles kacke, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht, ich weiß nicht, wie ich das Ziel erreichen soll, total mental down, weil sie Erwartungen gehabt haben und merken, wow, ich muss vielleicht meine Erwartungen zurückschrauben oder es wird schwierig, die Erwartungen halt zu erfüllen, weil ich jetzt eine Woche krank war. Und deswegen tue ich mir aus meiner Sichtweise extrem leicht, und das kann ich jetzt im Nachgang also sagen, so habe ich mich ja währenddessen gefühlt, wo ich 7 Wochen jetzt nichts gemacht habe. Ich war 4 Wochen in Girona gesessen und ich habe in Girona Athleten dabei gehabt, die auch mal ein paar Tage gegangen waren, die sind gefühlt an die Decke gegangen. Ja, oh, jetzt bin ich im Trainingslager, jetzt will ich trainieren. Ja, natürlich, ich hätte auch gern trainiert, aber ich kann meine Erwartungen kann ich relativ gut kontrollieren, zurückschrauben oder erst gar nicht aufkommen lassen. Und dann fällt es mir da in so schwierigen Krankheitsphasen, Verletzungsphasen, was auch immer, fällt es mir halt relativ leicht, damit umzugehen, muss ich ehrlich sagen, weil ich nicht die Erwartung habe, jetzt in St. Pölten, dass da mein Leben dran hängt. Und oftmals, muss ich sagen, habe ich schon das Gefühl, dass bei den Athleten an der Challenge Rot hängt ein ganzes Leben dran.
Ja,
nur das finde ich sehr kritisch. Also ich finde,
ja, traurig. Nur das lässt sich ja irgendwie insofern nicht auflösen, als dass, ne, wenn ich jetzt 400, 500 Stunden, 600 Stunden Training investiert habe, dann habe ich da ja schon eine, also kann ich mir bei vielen Athleten vorstellen, dass da eine gewisse Erwartung dran hängt. Also nach dem Motto, ich habe jetzt auf eine Sub 10 oder Sub 11 oder was auch immer trainiert und komme jetzt weit hinter dem ins Ziel, dann sagen ja auch einige, ja, sorry, aber dafür habe ich jetzt nicht so viel trainiert oder dafür bin ich jetzt hier nicht hergekommen. Und ich habe halt einfach im Laufe der Zeit, und ich war da früher sicherlich auch etwas heißdüsiger unterwegs, versucht irgendwie, du kennst meine Intervention in diesem Zusammenhang, ich versuche mir an dem Tag immer ein Angebot zu machen und auch im Rennen immer wieder ein Angebot zu machen, so nach dem Motto, hey, was ist denn heute drin? So, und bei dieser besagten Trainingseinheit am Feldberg habe ich gedacht, ach ja gut, das wolltest heute einfach mal so einen lockeren Uphill fahren, aber du fährst das jetzt einfach mal maximal auf Zug. So, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass ich der Gelegenheit oder den Gelegenheiten immer wieder auch Raum gebe, dass ich sie dann auch nutze. Und als ich das allererste Mal, ich war nur 2-mal in St. Pölten, aber das allererste Mal in St. Pölten war, ich kannte die Strecke natürlich auf dem Papier, aber ich hatte sie mir ja so jetzt quasi vorher nicht abgefahren. Und ich fand das einfach grandios, der letzte Anstieg oder der Hauptanstieg, der, ich weiß nicht, wann kommt der, nach Kilometer 50, 60 oder so?
Ja, sowas, ja. 60.
Also der ganz lange Anstieg. Ja. Und den bin ich halt einfach so hochgeschossen, so. Und auch jetzt, wenn ich daran denke, da hat sich die Vorbereitung dann offenbar ausgezahlt, aber ich bin da natürlich erwartungsfrei hingefahren, weil ich wusste ja nicht, also ich wusste nicht, was mich erwartet. Und insofern, ich bin dann da hoch und ich hatte damals, glaube ich, einen Radsplit von 2,35. Also das war für mich schon wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und dann fängt aber das Problem an, weil ein Rennen, was du das zweite oder dritte Mal machst, ist ja unheimlich schwer, das dann erwartungsfrei zu machen. Ja, also wäre auch meine Frage an dich, was nimmst du aus der letzten und vorletzten und vorvorletzten Saison? Gut, wir hatten jetzt Corona, aber je mehr Rennen und je mehr Saisons du sozusagen schon in deinem Portfolio hast, desto mehr Vergleichswerte hast du ja auch. Und da wird es natürlich immer schwerer, erwartungsfrei an Rennen ranzugehen. Ja, das habe ich aber damals so, und ich weiß nicht, werden wahrscheinlich auch viele machen, ihre Trainingsdaten und Trainingsumfänge und Werte miteinander zu vergleichen. Und wie muss was in welchem Verhältnis zueinander stehen? So, weißt du, also letzte Saison habe ich ja so und so viel trainiert mit dem Ergebnis. Diese Saison habe ich das trainiert. So, und irgendwann bist du ja maximal unfrei in deinem Erleben. So, hey, mach doch einfach das Rennen und guck, was passiert.
Aber genau das ist ja das Problem. Wir sind keine Maschinen. Du kannst nicht linear vergleichen. So, jetzt habe ich 600 Stunden trainiert mit dem Outcome. Jetzt trainiere ich 700 Stunden im nächsten Jahr und habe da auch einen besseren Outcome. Dann trainiere ich 8 Stunden, habe nochmal einen besseren Outcome. Genau das ist ja das Problem. Die Denkweise haben wir Triathleten, aber es läuft halt nicht so. Und deswegen, wie du sagst, ich habe schon viele Rennen mittlerweile gemacht. Jetzt auch Challenge Rot 3-mal, wenn ich es nächstes Jahr zum 4. Mal mache. Ich habe Ziele im Kopf. Ich habe Vorstellungen im Kopf, aber es sind keine Erwartungen. Ich kann noch nicht von meinem Körper erwarten, okay, nächstes Jahr machen wir das Ganze unter 8 Stunden. Das ist ein Ziel, aber das ist ja nicht meine Erwartung an meinen Körper. Das ist Erwartungshaltung, das kann ich vielleicht vom Auto fordern und sage, ja, ich erwarte jetzt, dass wir da 230 auf der Autobahn fahren. Wenn du das richtige Auto hast, ist das möglich. Aber auch da, wenn der Verkehr das nicht hergibt, das sind äußere Einflüsse. Das ist ja bei uns im Training eins und eins gleich. Ich kann noch nicht jetzt erwarten, was ich nächstes Jahr im Rennen leisten kann. Ich weiß nicht, wie die Wintervorbereitung ist, ich weiß nicht, wie die unmittelbare Vorbereitung ist, ich weiß nicht, wie ich am Wettkampftag dastehe, ob ich gesund bin, ob ich nicht gesund bin. Ich weiß nicht, wie das Starterfeld um mich herum ist, wie die ganze Renndynamik ist, ich weiß nicht, wie das Wetter ist. Es sind so viele Einflüsse und wenn ich Erwartungen habe, dann bin ich zu 110% enttäuscht.
Ja.
Zu 110%. Und ich habe, ja, sorry.
Nein, und ich glaube, der erste Schritt ist einfach für sich ja zu erkennen, okay, ich bin da vielleicht jetzt nicht frei. Also ich bin da kognitiv nicht frei in meinen Gedanken und ich bin da vielleicht auch mental nicht frei, weil auch das hatte gerade die Woche wieder ein Gespräch mit einer Athletin, die dann sagte so, ja, allein die Tatsache, dass ich jetzt weiß, dass jetzt in X, T-X das Rennen ist, erzeugt es schon so einen Druck, also so ein, und ich fasse mir jetzt gerade für die, die jetzt nur hören, so an den Oberkörper, also das erzeugt schon so eine Beklemmung irgendwo im Brustkorb, im Hals. Das ist schon so. Und allein die Tatsache, dass jetzt sozusagen schon diese Vorbereitung, unmittelbare Vorbereitung angefangen hat, weiß ich nicht, 2 Wochen noch, und der Gedanke daran und was dann alles abläuft, erzeugt schon so einen Druck in mir. So. Und das ist jetzt ja nicht, wir können das jetzt ja nicht ignorieren. Ich habe ja auch immer wieder Athleten, die dann glauben, dass sie das so positiv überschreiben können, so nach dem Motto, ja, ich muss mich nur genug positiv motivieren und von außen pushen und so. Und ja, das funktioniert ja nicht, sondern etwas in mir gibt mir gerade die Information, hey, da steht irgendwie viel auf dem Spiel für dich so. Wahrscheinlich funken da jetzt gerade eine ganze Menge Informationen in dein System rein, Erwartungen, Wünsche, Hoffnungen, Ziele und. Und ich glaube, zunächst einmal ist es ganz heilsam oder hilfreich, das für sich halt zu erkennen. Also natürlich, ich gehe ja in jedes Rennen immer mit einer, mit irgendwie einer, ich sag mal, einer Zielvorgabe, von der ich halt glaube, das könnte realistisch sein. Und natürlich bin ich dann auch, ich habe mal ein Rennen 4 Sekunden meiner Altersklasse nicht gewonnen und habe dann im Nachgang gedacht, na, die 4 Sekunden, die hättest du ja locker irgendwo rausgeholt. Das wusste ich aber erst im Nachhinein.
Ja, hätte, wäre, wenn. Und ja. Das ist was, wo ich mir auch denke, am Ende vom Tag, wir geben immer unser Bestes und das versuche ich einem eben Rennen und dann kommt das Bestmögliche heraus. Und wenn es 4 Sekunden sind, ich habe um 2 Sekunden mal Rennen gewonnen in Portugal 2019, ja, habe ich mir abgesprochen, okay, ich werde nie wieder in der Wechselzone einen Schritt langsam machen, werde nie wieder vom Ziel das Gehen anfangen, sondern ich ziehe Vollgas durch. Also bei mir ist es halt positiv rausgegangen, aber es war mir trotzdem eine Lehre, weil ich kurz vom Ziel nur das Gehen angefangen habe damals. Also am Ende vom Tag, ja, Ziele schon. Erwartungen würde ich persönlich empfehlen und auch behaupten, dass wir die aufarbeiten. Dass wir uns mal hinterfragen, wo kommen die Erwartungen her? Setze ich mir Erwartungen? Kriege ich vielleicht von außen Erwartungen? Also jetzt vielleicht mal als kurze Referenz, unser 9sub9 oder 10sub10 Projekt kann auch gewisse Erwartungen an einen schüren. Dass ich sage, hey, ich bin jetzt Teil von diesem Projekt. Und ich erwarte von mir, dass ich auch die 9 Stunden oder bei den Damen die 10 Stunden knack. Es kann zur Gefahr sein. Also da vielleicht dann auch jeder selber mal in sich gehen und vielleicht die vorherige Podcast-Folge mal anhören, innere Stimme, einmal Selbstgespräch mit sich selber zum Führen. Was für Erwartungen habe ich an mich? Ist es überhaupt realistisch und ist es gut, dass ich die Erwartungen habe? Oder kann ich die Erwartungen vielleicht sogar relativieren und auflösen? Weil am Ende vom Tag, es spielen so viele Faktoren mit rein und du hast vorher das Wort oder den Satz gesagt, es steht ja viel am Spiel. Da wollte ich dich ja einmal fragen, was steht denn da am Spiel?
Ja, und genau das ist ja der Punkt. Also es steht ja offenbar viel auf dem Spiel Und wir wissen häufig gar nicht, was dann eigentlich auf dem Spiel steht. Das hat natürlich viel mit Selbstabwertung zu tun, also im Sinne von, wenn ich die Zeit und die Vorgabe, die ich vielleicht auch kommuniziert habe, nicht erreiche, dann sagen die Leute, ach so, hast den Mund wieder zu voll genommen, oder ja, was denken die anderen dann von mir? Und da sind jetzt so viele, die dann zum Rennen an die Strecke kommen und mich supporten wollen und die darf ich nicht enttäuschen. Also das sind ja alles Sachen, die ich mir nicht ausgedacht habe, sondern die ich als reale Antworten bekomme. So, was steht denn jetzt eigentlich auf dem Spiel für dich? Naja, ich habe mir da jetzt schon irgendwie auch ein ziemlich hochgestecktes Ziel gesetzt und da will ich andere Menschen nicht enttäuschen und ich will mich selbst nicht enttäuschen und so. Und da kann ich ja immer wieder nur sagen, genau wie du ja vorhin auch beschrieben hast, Athleten, auch Profiathleten, und wir sehen das ja auch im Profizirkus jetzt überall, sind ja keine programmierbaren Roboter oder Maschinen oder so. Also das, also bei im Radsport bei Pogacar denkt man das ja irgendwie, weil der ja wirklich unnormal konsequent performt, ja, irgendwie gewinnt sämtliche oder viele Klassiker und du denkst so, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Aber ich glaube schon, dass für uns immer auch viel auf dem Spiel steht. So, also und wir uns dessen manchmal gar nicht bewusst sind, weil wir natürlich auch denken, was denken die anderen über mich und was sagen die jetzt vielleicht auch über mich? Das ist ja, ja, wir nennen das ja immer diesen negativen Self-Talk. Ich glaube, wir werden auch in der fortlaufenden Saison ja deutlich mehr noch machen zum Thema mentale Bewältigungsstrategien und Self-Talk ist da ja ein ganz wichtiges Thema. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, letzte Folge innere Stimme, aber was da alles im Vorwege und auch während des Rennens an innerer Kommunikation stattfindet, die, ich würde mal sagen, in den allermeisten Fällen nicht unbedingt positiv ist. Das wird ja irgendwann zu so einer wabernden, zähen, gummiartigen Masse, die dich jetzt nicht unbedingt fürs Rennen positiv auflädt.
Definitiv. Aber das ist halt harte Arbeit. Also wer schon mal mit sich selber gearbeitet hat oder sagen wir so am inneren Ich gearbeitet hat, er weiß, dass es extrem hart ist, weil man ehrlich zu sich selber sein muss. Aber er weiß halt auch, dass es einen weiterbringt. Und das ist halt auch so die Erfahrung, warum ich jetzt auch mit gutem Gewissen sagen kann, dass ich kaum Erwartungen habe. Also wir sprechen jetzt, ohne dass ich mir Gedanken vorab halt gemacht habe, aber wir sprechen jetzt über Erwartungen und mir wird auch wieder bewusst, ich habe keine Erwartungen an mich. Es kommt, wie es kommt. Ich gebe jeden Tag mein Bestes im Training. Für mich steht nichts am Spiel. Selbst Mitte November in der Weltmeisterschaft, was steht denn am Spiel? Ich kann, ehrlich gesagt, die Aussage von Athleten nicht verstehen, wenn ich sage, ja, so wie du vorher gesagt hast, dann war alles umsonst oder dann für was habe ich jetzt die 600 Stunden investiert? Das ist für mich nicht nachvollziehbar, muss ich ehrlich sagen, weil ich die 600 Stunden investiert habe, weil ich in den 600 Stunden hoffentlich Spaß gehabt habe. Also ich habe sie ja für mich investiert, ganz unabhängig von dem Rennen. Und mir ist auch bewusst, natürlich wollen wir das irgendwo abliefern. Aber wie gesagt, wir sind keine Maschine, wir können das nicht auf Knopfdruck abliefern. Wir haben, ich habe es mit einer Athletin gestern, wir haben Zyklusphasen zum Beispiel, vor allem bei Frauen. Ja, sie hat mir gestern geschrieben, ach Nico, Zyklusbeginn fällt vermutlich auf Samorin. Es ist für sie ihr Hauptwettkampf, ja. Wahrscheinlich nicht ihre präferierte Zyklusphase, aber es sind jetzt Sachen, die haben wir nicht in der Hand und da brauchen wir nicht irgendwie großartig was erwarten immer von, sondern sind dann mordsmäßig enttäuscht, weil wir laufen dann immer irgendwo hinterher. Am Glück laufen wir immer hinterher, wir sind nie mit irgendwas zufrieden, weil wir ständig hohe Erwartungen haben und sind wir uns ehrlich, was soll denn in einem 9, 10, 11, 12, 13 Stunden Rennen, was soll da konstant gut laufen? Da wird irgendwas sein, was nicht gut laufen wird und dann sind wir schon enttäuscht. Das ist vorprogrammiert.
Also was ich mir und um nochmal den Bogen zu spannen zu dem Thema Saison, was ich mir halt einfach vor jeder Saison sage, und ich glaube, das ist wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, von wem das kommt, irgendwie so nach dem Motto, du bist jetzt in dem und dem Alter, keine Ahnung, du bist jetzt Anfang 30, dann hast du noch 40 oder vielleicht 45 Sommer, die vor dir liegen. Was willst du in diesen Sommern erlebt haben? So. Ist, glaube ich, irgendwie so eine Standardübung auf so Selbstfindungsseminaren oder so. Und ja, natürlich klingt das jetzt total banal, aber du hast jetzt eine Saison vor dir und was soll diese Saison dir bringen? Und ich versuche für mich die Saisons immer so zu gestalten, dass ich mit einem wirklichen vollen Rucksack mit Erlebnissen und Abenteuern aus dieser Saison rausgehe. So, also ich bin auch, und ja, ich weiß, dass ich da, also ich lache ja auch manchmal oder ich gucke ja auch manchmal auf Athleten, die so ein bisschen überambitioniert trainieren und mit Material unterwegs sind, das wahrscheinlich nicht unbedingt ihrem Leistungsvermögen entspricht, und merke, dass ich ja selber genauso bin. Also ich habe früher, ja, das habe ich wirklich gemacht, ich bin früher im Training immer mal Scheibenräder gefahren und mein ganzes Wettkampfmaterial. Ich habe mir gedacht, warum soll ich denn teures Wettkampfmaterial nur 5-mal im Jahr fahren? Das fahre ich natürlich, ich bin ZIP 808 durchgängig gefahren im Training, und wenn ich irgendwo angehalten habe, habe ich mein Rad angeschaut und gedacht, boah, geil. Sieht cool aus, macht Spaß zu fahren, schaltet sich leicht, hört sich gut an, gerade wenn du noch mit der Scheibe ab und zu unterwegs bist. Und ich habe irgendwie immer versucht, vor einer Saison mir das Angebot zu machen, so dass mir einfach ganz viele tolle Erlebnisse zuteil werden und dass ich diese Erlebnisse, und jetzt sind wir wieder bei dem Uhrabdrücken auf der Ziellinie, dass ich diese Erlebnisse auch bewusst wahrnehme, weil ich glaube, wir berauben uns vieler geiler Erlebnisse, weil wir mit dem Kopf halt ganz woanders sind, so auf dem Split, auf der Zeit, auf weiß ich nicht. Und ich habe ja nun schon 73 Rennen irgendwie in ganz Europa gemacht, in Dublin, in Norwegen, in Finnland, in Schweden, in Dänemark, und ich gehe immer zu den Race Briefings, wobei ehrlicherweise bei den Race Briefings eigentlich nie irgendwas, Till Schenk hat aber irgendwie gesagt, bei einem Slide sagt er, we are watching the weather. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum dieser Slide hier drin ist. Ja, also wir haben das Wetter, wir schauen auf das Wetter, warum auch immer, was wir euch damit sagen wollen, ich weiß es nicht, aber irgendwie ist dieser Slide immer drin, und es passieren halt bei Race Briefings immer geile Sachen, oder wie Paul Kay, der ja eigentlich Südafrikaner ist und Schnellspanner das Wort ausgesprochen hat. Also weiß ich nicht, es passieren einfach schöne Sachen, und ich versuche mir immer viele Erlebnisse zu ermöglichen, und ich habe meine Medaillen, also die Finisher-Medaillen, die habe ich im Schrank liegen, und ich könnte bei jeder Medaille, wenn ich die in die Hand nehme, irgendwie mir ein Erlebnis wieder vors innere Auge holen und damit auch ein Gefühl in mir auslösen. Und ich versuche halt, die Saison so zu gestalten, und da sind wir wieder bei dem Switch von, ja, Vorbereitung ist häufig ein bisschen zäh, auch im Winter, es ist dunkel, es ist kalt, du hast kurze Helligkeitsphasen am Tag, und jetzt ist Training, wie ich finde, einfach viel, viel leichter. Und sich selber das Angebot zu machen, dass die Saison möglichst viele Dinge dir beschert, von denen du am Ende der Saison, und vielleicht sitzen wir im Oktober dann mal zusammen und referenzieren auf diese Folge, wir sagen können, geil, was ich diese Saison alles erleben konnte, durfte. Ja?
Würdest du oder beschreibst du aktuell gerade deinen Warum?
Ja, ich würde es sogar eher das Wofür nennen. Wofür mache ich das? Weil ich gehe ja nicht unambitioniert in ein Rennen. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, mal gucken, was rauskommt, sondern ich habe ja schon irgendwie eine, mit dem, was ich so an Daten trainiert habe, ja, irgendwie so einen Korridor, und gleichzeitig versuche ich halt einfach, einfach Erlebnisse für mich zu erzeugen, von denen ich heute noch sagen würde, oder von denen ich nicht heute noch sagen würde, sondern von denen ich heute sage, das macht das Triathlon-Dasein so wertvoll. Also ganz kurz, 2017, glaube ich, war das. Da wollte ich mein Rad nur zum Kettenwechsel bringen. Nee, oder irgendwas war da, keine Ahnung. Da meinten die zu mir im Service, du weißt schon, dass deine Sattelstütze irgendwie locker ist. Also ich habe da so einen Look 496, und da hatte sich die Verklebung der Sattelstütze gelöst. So, jetzt muss man dazu sagen, französisches Produkt, Frankreich, die ticken halt ein bisschen anders. Der Rahmen wurde dann eingeschickt, aber die haben irgendwie Industrieferien, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist da im Sommer niemand zu erreichen. So, und ich hatte jetzt kein Rad. Also musste ich mein altes ZIP 2001, also das ist so ein Powercurve-Rahmen, so ähnlich wie ein Softride, was aus den 90ern stammt, ich hatte kein Rad. Ich musste ja irgendwie gucken, was mache ich jetzt? Und dann bin ich in Elsinore, also in Helsingør gestartet, in Dänemark beim 73, mit meinem ZIP 2001, Trispokes drin, die ja auch nicht so den geilen Rundlauf auch aus den 90ern hatten. Und ich bin halt einfach mal die schnellste Radzeit gefahren, die ich je bei einem 220 oder 221 waren das, glaube ich. So. Und es hat mich im Nachgang, hat mich das so beflügelt. Und selbst wenn ich jetzt dran denke, ist es immer noch so, weil alle meinten, naja gut, mit so einem Rad wirst du ja keine wettbewerbsfähige Zeit mehr fahren können. Ja. Watch me doing. Ja.
Ja, kannst du das auch zusammenfassen, dass du sagst, sportlich hast du Ziele, weniger Erwartungen, mehr Ziele, und generell an dein Triathlon-Dasein, an die Saison an sich, an das Umfeld, an die Reisen, an die Erlebnisse. Da hast du eher Erwartungen. Und sportlich
ja,
weniger Erwartungen, mehr Ziele.
Also, ja, klar. Also, ich meine, in Rot, Grüße an Felix, die haben jetzt ja nochmal eine Neuerung, dass sie sozusagen das, das Woodstock am Start machen. Also du kannst jetzt ja am Start auch campen und die haben das nochmal deutlich aufgewertet, dass sie auch Duschen und Toiletten haben und so. Das heißt, du kannst da wirklich so eine Woche Festival-Atmosphäre erleben. Und natürlich, wenn du da jetzt hinfährst nach Rot und reist irgendwie 4 Tage vorher an und 3 Tage nach dem Rennen ab und davon sind 90% Regen, dann ist es ja irgendwie jetzt auch nicht so cool. Ne? Also ich glaube, dann ist die Erwartung wahrscheinlich schon auch nicht erfüllt. Und auf der anderen Seite kann das halt einfach eine der kraftvollsten oder emotional intensivsten Zeiten des Jahres sein, dass du da ankommst und du bist eine Woche lang nur unter Triathleten und erlebst diese Atmosphäre mit Schwimmen, mit Radfahren, mit Laufen und es ist Sonne und es ist irgendwie und ja, doch, ich finde, dass das irgendwie ein ganz wichtiger Baustein ist, den wir uns durchaus mal bewusst machen können.
Wenn ich es zusammenfassen könnte bei dir, und vielleicht kannst du das bejahen oder verneinen und korrigieren, aber dann sehe ich jetzt bei dir als großen Vorteil oder als große Errungenschaft bei dir, dass du dein Warum, Wofür einfach erkennst. Warum machst du das? Wofür machst du das? Und dass du dir dadurch wahrscheinlich einfach leichter tust, mit den Erwartungen umzugehen. Also dass du jetzt zum Beispiel nicht 100% alles auf das Wettkampfergebnis legst und dadurch enttäuscht bist. Ähnlich ja, also, wie ich immer.
Ich weiß es nicht. Also ich meine, die ersten 73, die ich gemacht habe, waren aus welchem Grund auch immer alle unter 5 Stunden. Also irgendwie scheine ich was richtig gemacht zu haben. Vielleicht waren die Strecken auch alle zu kurz, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war 2000, als ich die ersten 73 gemacht habe, waren die alle bombenschnell. Und die Frage ist jetzt insofern hypothetisch, weil wenn ich in deiner Leistungsdimension wäre, ja, dass ich irgendwie auch nur an, also dass ich für mich irgendwie in Sphären vorstoße, wo du bist oder in dem Alter, wo du jetzt bist, wenn ich in dem Alter schon die Möglichkeit gehabt hätte, ich weiß nicht, ob ich dann nicht vielleicht auch die Gelegenheit ergriffen hätte. Also für dich ist es doch völlig klar, dass es darum geht, der Saison möglichst viel Performance abzuringen, aber du wirst ja nicht zur WM fahren, um nach dem Motto dabei sein ist alles, sondern du möchtest ja bei der WM dich bestmöglich verkaufen. Und ich glaube, für mich ist es so, okay, ich habe jetzt schnelle Rennen gemacht und ich habe auch nicht so schnelle Rennen gemacht und ich hatte alle möglichen Rennen bei Hitze und Kälte und Regen und Wind und Hagel. Und von daher ist es jetzt für mich so, dass ich denke, naja, ich kann jetzt irgendwie das, ich finde, dass vielleicht ich ein bisschen freier bin als manch anderer Athlet, der eine knallharte Agenda hat, weil ich dem Rennen, aber auch der Saison, dem davor und danach, einfach viel Raum geben kann.
Ich finde, du kannst es halt nicht erzwingen. Nee. Natürlich fahre ich da nicht hin und sage, okay, jetzt mal schauen, was wird und ja, just for fun. Definitiv nicht, aber ich weiß halt auch, wenn meine Vorbereitung gut läuft, dann bin ich in irgendeiner Art und Weise konkurrenzfähig, wenn es vielleicht nicht overall ist, aber definitiv mal irgendwo in der Altersklasse. Das will ich natürlich, das ist auch mein Ziel, aber dafür muss ja die Vorbereitung gut laufen oder sehr gut laufen und das kann ich nicht erzwingen. Deswegen habe ich nicht die Erwartung. Also ich finde, die Erwartung impliziert für mich immer, dass es so sein muss.
Ja.
Irgendwie. Aber wie jetzt schon 5-mal gesagt, wir sind ja keine Maschine, also ich kann das nicht erwarten, wenn irgendwas einfach mit einem extrem hohen Wirkungsgrad, wie einfach ein Motor, wenn der läuft, da kann ich relativ exakt erwarten, die und die PS-Zahl hole ich aus dem 2-Liter Dieselmotor raus. Das kann ich erwarten, weil der läuft heute genauso wie morgen und übermorgen, der läuft immer gleich. Da ist vielleicht ein bisschen Außentemperatur, aber das sind Nuancen. Und bei uns ist halt der Wirkungsgrad wesentlich schlechter. Also wir können das nicht erwarten. Wir haben viel größere Einflüsse im Training über Wochen, Monate hinweg, die das halt einfach nicht erlauben, dass wir uns da Erwartungen stellen an irgendeinem Wettkampf.
Ich würde mal gerne wissen, wir kommen ja so langsam zum Ende. Also was ich bei uns beiden ganz interessant finde, ist, ich glaube, dass wir ja sehr, auch aufgrund unserer sehr unterschiedlichen Leistungsniveaus, vielleicht auch eine sehr unterschiedliche Herangehensweise oder vielleicht auch ein unterschiedliches Erleben haben. Wenn du jetzt auf einen Rennen fährst oder dich auf ein Rennen vorbereitest, so St. Pölten, nimmt dich das jetzt schon emotional mit oder wann fängt es an, irgendwie dich hineinzusaugen und wie aktiv oder passiv nimmst du dieses Event wahr? Also spielt es überhaupt eine Rolle für dich, was da an Side-Events stattfindet und was da an Vor- und Nach-Events ist oder so? Wie ist das?
Also St. Pölten mit Sicherheit jetzt mehr als je zuvor. Also die ganzen Side-Events, wir sind, weiß nicht, irgendwas mit 10, 15 Athleten sind wir vor Ort. Es wird einfach ein cooles Community-Event für mich, wo auch von meiner Seite jetzt die Performance eher im Hintergrund ist. Und das sehe ich persönlich jetzt ein bisschen auch als Chance für mich, mal Rennen anders anzugehen, den Approach einfach anders zu sehen und sagen, okay, ja, ich versuche mich so 0,0 auf das Rennen irgendwie zu fokussieren, sondern einfach um das Drumherum, die ganzen Athleten auch für uns, dass wir da Spaß miteinander haben, dass wir viel Gaudi machen, dass wir das einfach genießen können, die Zeit zusammen. Und by the way, den Wettkampf am Sonntag. Also wir sind von Donnerstag bis Montag sind wir dort. Und da werde ich das definitiv auch außenrum genießen. Challenge Rot muss ich auch sagen, das genieße ich auch prinzipiell außenrum, auch als Athlet letztes Jahr. Da reise ich einfach gern früh an, war jetzt letztes Jahr Mittwoch schon dort. Einfach weil ich das drumherum und öfters mal über die Expo schlendern, hier und da mein Smalltalk haben und so. Das gefällt mir definitiv und da kann ich mir dann auch gut fokussieren auf das Rennen und einfach auf den Sport dann fokussieren. Das heißt, ich kann Arbeit alles weglegen, Sozialleben alles einfach mal beiseite legen, also einfach die generellen Verpflichtungen im Alltag. Das will ich definitiv vor die Hauptwettkämpfe schon. Ja. Marbella bin ich 2 Wochen vorher schon dort, will die Strecke abfahren, will da meine persönliche Ruhe haben. Hab da auch jetzt eine Wohnung schon gemietet für 2 Wochen und bin da relativ weit weg, also 30 Kilometer von Marbella. Einfach weil ich weg aus dem Trubel will, weil ich mich darauf fokussieren will, meine Key-Sessions nochmal machen will, Strecke abfahren will. Also da fokussiere ich mich definitiv dann schon relativ stark drauf und das fängt jetzt mal für die Hauptwettkämpfe, das letzte Challenge Rot oder dieses Jahr dann Marbella. Das fängt dann schon so 2 Monate vorher an, würde ich sagen. Also die Key-Sessions starten, die Longruns, wo du einfach schon fit bist, wo ich dann fit bin, hoffentlich. 2 Monate vorher, wo ich dann auch wirklich schon vernünftige Pace laufen kann, die über einen längeren Zeitraum, wo ich merke, hey, jetzt bin ich in so einem Flow drin, es funktioniert einfach gerade alles. Und da fühle ich mich mental schon gern einfach rein in das Rennen und boah, wie ist es jetzt bei Kilometer XY kurz vorm Ziel, boah, immer noch die Pace und versuche das auch aufzusagen, da kriege ich dann eine Gänsehaut und da geht der Puls hoch und da spüre ich das dann definitiv auch, dass ich Bock drauf habe. Aber das muss ich sagen, schiebe ich so lang, wie es geht, schiebe ich das einfach weg. Mhm. Weil ich kann mich nicht jetzt schon im Mai, kann ich mich nicht jetzt schon auf November irgendwie fokussieren und reinhypen. Also so viel Potenzial hat meine Motivation halt auch nicht.
Also für mich ist das so, ich freue mich halt jetzt schon Anfang Mai auf einfach ganz, ganz viele Sachen, die jetzt kommen. So, ne? Also angefangen vom Seeschwimmen, von den ersten Rennen, sowohl als Teilnehmer als auch als Zuschauer, die Side-Events, die Messen und ja, einfach auch so diese Atmosphäre aufzunehmen. Ich glaube, irgendein Profi hatte das mal geschrieben, so ja, also ein Vorbericht zum Rennen und Sachen sind gepackt und Auto ist getankt und jetzt geht's los und dann jetzt gut hinkommen, auspacken und Atmosphäre tanken. Und ich finde, das trifft's auch irgendwie so ganz gut, was wir ja vielleicht uns beide für die Saison vornehmen können, so dass wir halt einfach viel Atmosphäre tanken, dass wir mal schauen, wie wir beide so mit unseren Erwartungen, die wir haben oder nicht haben oder die wir in uns haben, ohne dass wir es vielleicht wissen, wie wir damit umgehen und was die Saison so alles an ja Irrungen und Wirrungen auch bereithält. Ne? Also Moving Targets ist ja, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Es läuft ja nicht linear, sondern es wird viele Veränderungen geben und Dinge passieren anders als geplant. Und ja, vielleicht ist diese Folge so eine Einladung, dass einfach vieles von dem, was vor uns liegt, ja auch Potenzial hat, einfach uns zu bereichern, emotional, auch kognitiv und Sicherheit zu geben oder vielleicht auch das, was ich immer so als biografisches Kapital bezeichne. Ne? Also vieles von dem, was vor uns liegt, werden wir bewältigen müssen und hinten raus dann sagen so, hey, das habe ich gut gemacht. Also dafür, dass das alles anders gekommen ist als geplant, habe ich das irgendwie gut hinbekommen, ja. Und ich glaube, wir werden ja in einer der nächsten Folgen auch ein bisschen tiefer einsteigen, was das Thema Bewältigungsstrategien angeht. Also wie gehe ich mit unvorhergesehenen Sachen um? Wie deal ich vielleicht auch mit mir selber den Self-Talk so, dass es nicht so sehr negativ, sondern vielleicht auch mehr positiv ist und so. Also ja.
War auf jeden Fall schon die perfekte Zusammenfassung. Und Folgentitel würde ich Moving Targets vorschlagen. Das trifft ja ziemlich gut. Und ja, wie du schon sagst, man kann auch sehr, sehr zufrieden sein, auch wenn man im November für den Juli seine Targets gesetzt hat. Der Winter läuft nicht so, wie man sich das irgendwie erwartet hat. Und man stellt einfach die Weichen neu, setzt seine Targets neu und ist dann trotzdem zufrieden am Tag X im Juli zum Beispiel mit den neuen Zielen, die man einfach nochmal ein bisschen anders gesteckt hat. Ob die nach oben oder nach unten korrigiert werden, völlig egal. Aber ich glaube, wie du jetzt schon richtig gesagt hast, wir müssen die verschieben, da dürfen wir uns dran gewöhnen und können da nicht zwanghaft dran festhalten, weil es läuft nichts linear, außer der Puls.
Ja, und der läuft ja manchmal auch ein bisschen, der galoppiert ja manchmal davon. So, ja, und die Saison, the season is in full swing. Also ich bin gespannt, was wir über die nächsten Wochen und Monate alles an Erfahrungen sammeln. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Titel wissen wir noch nicht, aber ich habe schon mal eine erste Idee gerade. Und ich danke dir wieder für spannende, ja, fast 60 Minuten. Wir sind wieder drunter geblieben. Hat mich sehr gefreut.
Es ist sehr, sehr gut getimt. Ja. War wieder eine sehr interessante Folge, auch für mich persönlich. Ja, ob es für den Zuhörer interessant war, muss jeder selber für sich entscheiden. Aber für mich persönlich, ich reflektiere selber auch. Also das kann ich hier an der Stelle nochmal sagen. Ich nehme für mich persönlich einmal viel mit aus dem Dialog. Für mich ist es irgendwie so eine 1-zu-1-Session, was wir alle 2 Wochen haben. Also ich profitiere da durchaus von deiner Expertise und von deinen Ansichten auch und stelle auch immer wieder in dem Dialog halt auch fest, dass es andere Ansichten gibt und dass man hier und da das vielleicht einmal anders machen könnte und reflektiere da sehr, sehr viel. Also deswegen danke an der Stelle mal auch an dich.
Ja, kann ich nur zurückgeben, weil auch für mich das ja die Einblicke, die du gibst, ja auch die sind, die für mich ja neu sind, weil ich bin nie in diesen Dimensionen unterwegs gewesen und wie du auf das Thema Performance schaust und wie du es erlebst, ist ja für mich auch nochmal total spannend und von daher, ja, vielen Dank. Das war eine spannende Session und wir hoffen, dass sie euch auch gefallen hat und sehen uns und hören uns vielmehr dann in 2 Wochen wieder. Vielen Dank.
Danke dir und ciao.